ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Nayet.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
Hi, mein Name ist Ilona Hartmann und ich schließe heute meine Tabs zum Thema die stärkste Frau Deutschlands.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs. Der Lenz ist da in der ARD Audiothek. Ja. Wir sitzen zusammen. Wir kriegen nichts vom Lenz mit, weil wir sitzen in unserer abgedunkelten Box im Aufnahmestudio. Wir schließen jede Woche unsere Tabs und heute schließen wir die zusammen mit einem Gast, was uns sehr freut. Hi Ilona Hartmann, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ilona, du hast ein Buch geschrieben letzte Woche.
Das stimmt.
Also Ich habe letzte Woche geschrieben,
heute fertig.
Ja. Das ist jetzt, letzte Woche hast du dich hingesetzt, jetzt ist es auch schon fertig. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wow.
Das heißt Klarkommen.
Mhm. Es geht um drei junge Leute, die von einer nicht näher definierten kleinen Stadt in eine nicht näher definierte größere Stadt ziehen und dort feststellen, es ist ja doch recht viel Alltag im Leben und gar nicht so viel von diesen Partys, die man in den Serien gesehen hat. Sie haben wahrscheinlich alle ein bisschen zu viel Skins geguckt und haben gedacht, es geht jetzt gleich ab mit allem und das passiert dann aber nicht.
Jetzt muss ich natürlich als großer Literat und Elke Heidenreich des Podcasts muss ich natürlich die Frage stellen, wie autobiografisch ist denn dein Roman?
Nicht so schlimm wie der erste, muss ich sagen. Also ich habe für das Buch schon auch viel mit Leuten geredet und sie so befragt, sag mal, war es nur bei mir so oder war es bei euch auch so? Und das hat sich dann rausgestellt, die Erfahrungen haben sich dann doch geglichen und ich konnte die dann eigentlich ganz gut zusammenfassen und es war mir auch irgendwie wichtig, so eine gewisse Bandbreite an Perspektiven da drin zu haben. Aber so dieses von kleiner Stadt nach großer Stadt und dann passiert erstmal gar nicht so viel, ist mir schon auch so gegangen.
Ist mir auch so gegangen.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen normal. Man wird halt nicht drauf vorbereitet.
Also ich bin von Aschaffenburg nach Berlin gezogen mit 18 und war dann irgendwie derart überfordert, dass ich dann wirklich nur noch drin geblieben bin und gar nichts mehr gemacht habe.
Genau, das ist nämlich dann die Konsequenz von zu vielen Möglichkeiten, erstmal gar nichts
mehr. Ja, man weiß auch gar nicht, also ich wusste auch gar nicht, woher kriege ich jetzt die Informationen, wo was genau passiert und das ist alles extrem unübersichtlich gewesen.
Ich bin erst nach Leipzig gezogen und das war ein bisschen übersichtlicher und es war natürlich auch ein bisschen schneller dann da reinzukommen in irgendwelche Bubbles und Freundeskreise und so. Aber trotzdem hat sich einfach diese, wie soll ich sagen, die Amplitude oder der Puls war viel, viel flacher von Dingen, die passiert sind, als ich mir das auch gewünscht hätte. Ich musste schon jeden Tag abspülen und Müll rausbringen.
Ja, das nervt
dann am Ende. Das habe ich so nicht geahnt.
Man muss normale Sachen machen.
Normale Sachen. Ja. Aber ich bin doch gerade in the prime of my life. Warum muss ich normale Sachen machen?
Warum muss man Müll rausbringen?
Das habe ich gar nicht eingesehen.
Ja. Wäsche waschen, es nervt.
Bis heute, ehrlich gesagt.
Und es hört auch nie auf. Man muss immer irgendwie Wäsche waschen und Müll rausbringen.
Der Alltag geht halt weiter. Und es gibt eigentlich nur einen Moment, wo man sich diesen Alltag zurückwünscht, nämlich wenn irgendwas Beschissenes passiert ist.
Das stimmt. Also ich liebe diesen Moment so, Spülmaschine läuft, Waschmaschine läuft, Müll ist runtergebracht, man denkt so, ich hab's geschafft.
Alle Geräte sind am Ladekabel.
Ich hab's geschafft. Ja. Aber am nächsten Tag ist es genau die gleiche Scheiße von vorne. Es ist wieder Müll. Es ist wieder Müll da.
Ach, es ist einfach Erwachsenenleben führen. Es ist ein bisschen anstrengend.
Hölle.
Aber ich finde es trotzdem immer noch, also ich würde es trotzdem nicht mehr eintauschen wollen gegenüber Kind sein, weil ich finde trotzdem irgendwie diese Autonomie, die man als erwachsene Person hat, dass man sich alles selber aussuchen kann, wie lange man wach bleibt zum Beispiel, das gibt mir irgendwie viel.
Ich habe so das Gefühl, es ist fast egal, ob man von Backnang nach Berlin zieht oder von, weiß ich nicht, Aschaffenburg nach Abu Dhabi. Wobei vielleicht jetzt nicht da unbedingt, aber vielleicht irgendwie so, also in so in unserer in irgend so eine westliche Industrienation, wo einem versprochen wird, hier, wenn du nur hart genug, dann passiert alles. Das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen gelevelt. Und es hat mich auch ein bisschen beruhigt beim Schreiben, ehrlich gesagt, und auch jetzt so im Nachgang, wo ich Nachrichten bekomme, wo der O-Ton oder der Großteil der LeserInnen eigentlich sagt, es ging mir ganz genauso.
Wie alt warst du, als du in die Großstadt gezogen bist?
18.
Auch 18, ja. Hast du da schon Twitter genutzt?
Kurz danach. Also ich war ja dann an der Uni, aber ich war nicht so viel an der Uni
tatsächlich,
sondern einfach viel auf Twitter.
Ja, genau. Wir sind ja beide quasi Twitter-sozialisiert. Und du hast da auch angefangen zu schreiben und danach bist du quasi ins andere Medium gewechselt mit den Büchern? Oder war das schon von Anfang an so ein Ziel und Twitter war quasi so der Weg dahin?
Also Twitter war auf jeden Fall der Weg dahin. Das ist ja auch irgendwie krass, dass man halt eigentlich so, ich habe mich da 2012 angemeldet, jetzt 12 Jahre lang jeden Tag schreibt oder sich zumindest mit Sprache beschäftigt und viel auch Sprache liest und konsumiert so. Das war bestimmt ein Einfluss. Aber ich habe jetzt nicht mit 18 gesagt, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben. Mhm. Dass es 10 Jahre später dann passiert ist, war totales Glück, total schön und ein Riesengeschenk. Und es hat großen Spaß gemacht. Aber wenn das nicht passiert wäre, hätte ich halt irgendwo anders was rausgebucht. Mhm.
Aber dann bist du jetzt ja wirklich schon sehr, sehr lange mit dabei. Ich glaube, ich bin 11 Jahre jetzt
angemeldet. Ja, wo ist unsere Torte, ganz ehrlich?
Genau. Also es war ja dann wirklich auch mal so eine Zeit lang, gerade so 2016, 2017, wenn ich davon erzähle, dann komme ich mir schon immer vor wie so ein Internet-Opa.
Da, Michael, Twitter.
Da war wirklich, also da war ja wirklich mal kurzzeitig so ein kreativer Boom, wo ganz viele unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Kunstformen bedient haben, da so aufgepoppt sind.
Genau, das war ja auch so ein Community-Ding und einfach total viele Leute, denen ich früher gefolgt bin, die sind da jetzt nicht mehr oder sie werden mir nicht mehr angezeigt aufgrund von irgendeiner komischen Algorithmus-Veränderung. Ja. Und irgendwie wäre es natürlich konsequent, jetzt den Account zu löschen. Andererseits denke ich mir immer noch, ich habe da so 27.000 Follower. Ich will nicht leugnen, dass das schon auch so ein Thema ist, wo ich mir so denke, wo habe ich die sonst? Mhm. Das löscht man nicht so einfach. Wenn es jetzt 50 wären, würde ich sagen, ja mein Gott. Aber das ist schon irgendwie auch noch ein Netzwerk, wo ich, das ich wertschätze und wo ich so denke, vielleicht, wenn wir alle zusammenlegen, können wir irgendwann Twitter zurückkaufen. Und dann wird das so eine Community,
das wäre schön.
Das Community-based
Plattform, so dezentral organisiertes kommunistische Internetplattform.
Ich glaube, das, was Mastodon eigentlich sein will, aber da sind nicht genügend Leute mit drüber gekommen.
Twitter
war
und
meine,
generell die Bubble
Wahrnehmung.
Ist ja richtig klein. Man überschätzt total, wie viele Mitglieder es ist. Es ist super winzig.
Ja, es ist, glaube ich, sogar kleiner als LinkedIn.
Ja,
oder
genau.
Sowas.
Ja.
Also LinkedIn nutzen in Deutschland mehr Leute
es
als
ist,
Twitter.
Ja, ehrlich gesagt.
Aber sie bilden sich alle sehr viel darauf ein, dass man auf Twitter ist.
Trotzdem soll jetzt, jeder überweist jetzt Ilona 10 Euro und du kümmerst dich dann darum, oder? Also du machst das dann mit dem Twitter-Kauf.
Ich würde mich perspektivisch darum kümmern. Ihr erreicht mich über PayPal und DM und dann...
Ja. Wie sieht's aus? Gehen wir in die Tabs mal rein?
Ich habe gehört, wir müssen noch ein paar Sit-Ups und Jumping-Jacks machen, weil es wird eine sportliche Folge.
Liebe Caro, lieber Miguel. Ich habe euch etwas mitgebracht, mit dem ich meinen Tab einleiten möchte. Caro guckt schon die ganze Zeit auf meine
etwas hier
deine,
physisches,
deine
ist doch
Handtasche.
So eine Tasche.
Ja, ich habe das hier drin, damit ihr gleich eine Live-Reaction machen könnt.
Okay.
Und ich würde darauf spekulieren, dass ihr das wahrscheinlich zuletzt vor 20 Jahren vor Augen hattet. Hm. Geschweige denn im Mund. Achtung.
Scooby-Doo-Bänder?
Nee. Das Ende von einem Bleistift.
Oh, wie heißt das? Meeresfrüchte, Schokomeeresfrüchte.
Richtig.
Geil.
Ja, das haben immer so vor allem Omas und Opas zu Hause.
Kennt ihr die noch?
Ja,
oder
klar.
Hab ich
habe richtig Bock drauf. Sollen wir die aufmachen?
Ja,
dann
wir können die gleich aufreißen.
Oh, warte, ich mach die eben auf.
Ihr macht das auf, ich erzähle euch kurz währenddessen.
Wir machen ASMR noch kurz. Aber ja, erzählt euch weiter, wir machen es auf.
Ich erzähle euch kurz, wie es dazu kam. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war so um Silvester. Da ist ja manchmal auch so im Supermarkt die nischige Schokolade im Angebot. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal seit so 30 Jahren wieder diese belgischen Meeresfrüchte gesehen und mich dann daran erinnert. Und jetzt kommt ein großer Bogen. Da müssen wir jetzt kurz eine Zeitreise machen und eine geografische Reise. Zurück nach Backnang, da bin ich aufgewachsen. Und in meiner Grundschule war ein Kind. Und dieses Kind hatte öfter mal so eine kleine Packung, das ist so, ich weiß nicht, so 100 Gramm, von diesen belgischen Meeresfrüchten in der Schule dabei.
Mhm.
Nicht so als Pausenbrot, sondern mehr so dazu, noch so
als Snack,
als Dessert.
Mhm.
Und wenn man lieb gefragt hat, hat man da so einen kleinen, so einen Seestern bekommen oder eine Muschel. Das ist das letzte Mal, dass ich die gegessen habe. Jedenfalls war ganz klar, ich nehme jetzt hier mal so eine Muschel.
Ja, ich nehme auch mal eine.
Ah, ihr habt schon. Wie findet ihr?
Lecker.
Ist Nougat drin, ne?
Ich bin kein Nougat-Fan, ich sag's ganz ehrlich.
Ich auch nicht.
Aber weißt du, was ich immer dachte? Mh. Ich dachte als Kind, das ist total was Edles.
Es ist ja irgendwie auch auf eine Art. Guck dir mal an, wie das aussieht.
Ich bin kein Nougat-Fan, ich bin begeistert von Muscheln. Deswegen gleicht sich das für mich gerade voll aus.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Verwandtschaftsgrad dieses Kind stand mit der Person, um die es gleich unter anderem gehen wird. Auf jeden Fall gab es halt so eine Info, die ich als Kind extrem gelassen und unhinterfragt hingenommen habe, nämlich... Die Mutter ist die stärkste Frau Deutschlands.
Nein.
Doch.
Das Kind war, der stärksten Frau Deutschlands war bei dir in der Klasse.
Na, ich weiß es nicht mehr, Klasse, Parallelklasse, auf jeden Fall in der
Grundschule. Und das hat diese Muscheln dabei gehabt.
So kommt das Rabbit Hole erstmal zustande. Das ist die Genese davon.
Okay.
Und dann habe ich, und das ist mir wirklich jetzt erst vor ein paar Monaten wieder eingefallen, dachte ich mir, Moment mal, stärkste Frau Deutschlands, das ist ja der Hammer. Das war früher so ein random Fact und sie war halt öfter mal bei so Schulfesten oder so. Man hat die schon so ab und zu gesehen und ich dachte mir so, in der Klasse ist die halt normal. Und heute denke ich, wenn ich das da, ich würde sofort hingehen und sie ausquetschen oder googeln, was da noch so abging. Das habe ich jetzt alles nachgeholt.
Mhm.
Und zwar geht es um Simone Sauter und die Strongwoman und Strongman-Wettkämpfe.
Ah, also das sie ist quasi bewiesenermaßen.
Genau, sie hat auch Weltrekorde aufgestellt.
An Wettbewerben.
Richtig.
Und wurde quasi ja, geadelt mit dem Titel, es ist offiziell ja. Die stärkste Frau ja. Deutschlands.
Ja, das ist also ja der Hammer. Nicht amtierend, aber zwischen 1998 und 2008 war sie die amtierende stärkste Frau Deutschlands.
Weil sie so viel Schokomuscheln gegessen hat.
Ich denke, als Kraftspender kann man die durchaus mal als kleinen Boost vorm Training kann man das einwerfen.
Ich fühle mich jetzt, als ob ich auch einen LKW ziehen könnte.
Beim diesen Strongman- und Strongwoman-Wettbewerben geht es um Kraft einsetzen für etwas. Mhm. Also nicht nur um das Posen auf einer Bühne mit so Adern auf dem Sixpack oder 12-Pack, whatever, sondern sowas wie Steine schleppen, LKW oder Traktorreifen
Hammer.
Ziehen, Autos umwerfen. Das ist mega wack. Also es ist wirklich richtig lustig.
Das ist auch ein krasser Flex so in der Parallelklasse. Meine Mama kann Auto umwerfen.
Ich habe das halt nicht geschnallt. Ich war so, ja, normal, meine Mutter schafft im Gartencenter.
Ja, es klingt auch eher so wie so Leute, die in die Schule gehen und sagen, mein Papa ist Pirat.
Ja, weißt genau, du? Genau.
Meine Mama ist die stärkste Frau Deutschlands. Die stärkste Frau Deutschlands.
Ja, das war halt wirklich so ein bisschen surreal irgendwie für uns.
Ja, man nimmt es dann als Kind so hin
ja,
und denkt so, ja, ja, wird schon irgendwie stimmen, aber es wird auch nicht so.
Genau, und dann habe ich mich eben, wie gesagt, da so ein bisschen reingefuchst. Ich habe auch ein bisschen über die amtierende stärkste Frau Deutschlands mich informiert. Sandra Bradley heißt sie. Aber historisch ist es auch extrem funny, wo das herkommt.
Wie lange gibt's das denn schon?
Länger als man denkt. Das geht zurück auf diese ZirkusartistInnen von um so 1900, die so eben als Attraktion
sehr stark waren.
Ja. Was sehr Schweres hochgehoben haben. Ja. Und es gibt zum Beispiel, das ist mir dann eben auch so untergekommen, wie man halt so in Wurmlöchern dann so rumschwirrt, gab es in UK aus Wales eine starke Frau, sie hieß Vulcana, war ihr Künstlerinnenname.
Oh.
Sie heißt bürgerlich Miriam Kate Williams. Sie war eine der bekanntesten, stärksten Frauen. Ich zeige euch mal ein Foto. Sie hatte einen Partner, der hieß Atlas, wie der griechische mythologische ja. Held, der das Sternengewölbe auf dem Rücken tragen musste. Poor thing. hier gibt es ein Foto von den beiden. Sie sind zusammen aufgetreten und haben so Stärke-Shows gemacht. Also quasi wirklich die Halle gefüllt, Leute sind reingekommen.
Es ist literally ein Power-Couple.
Ist extrem viktorianisches Power-Couple. Es gab das kleine Problem, dass dieser Atlas, der hieß William Hadley Roberts, dass er öfter mal gelogen hat in Bezug darauf, wie schwer sie heben können. Und es gab dann öfter Beschwerden und kleine Prüfungen. Sie mussten dann beweisen, dass sie doch wirklich so viel heben können und das dann nicht geschafft haben. Das ist ein bisschen schlecht auf auch Vulcana zurückgefallen, aber sie hat sich trotzdem dann so ihren Namen gemacht. Sie sind getourt eben als The Atlas and Vulcana Group of Society Athletes.
Mhm.
Extrem britisch. Naja, und die ist halt irgendwie krass, also sie war trotzdem krass bemerkenswert stark für so ihre Zeit und es gibt in ihrem Wikipedia-Eintrag eine eigene Kategorie, die nennt sich Heldentaten.
Dann hat man es geschafft, wenn das die
wirklich,
Kategorie...
Ja.
Ich finde immer so lustig, wenn man dann so mitbekommt in Wikipedia-Artikeln, wenn hier der Absatz Kritik besonders lang ist, dann weiß man schon immer, es ist eine schwierige Lage.
Aber
Heldentaten ist das genaue Gegenteil.
Das extreme Gegenteil und es liest sich wie in Hollywood-Filmen. Sie hat zum Beispiel 1901 ein feststeckendes Auto befreit, einfach indem sie es hochgehoben hat.
Oh, wie Edward.
Extrem.
Ja.
Und sie hat mit quasi bloßen Händen ein entlaufenes Pferd eingefangen. Sie hat Kinder vorm Ertrinken gerettet.
Was?
Sie hat Pferde aus einem brennenden Zirkus gerettet, dabei schwere Verbrennungen sich zugezogen.
Nein.
Sie hat 1902 einen Dieb K.O. geschlagen, der ihr die Tasche klauen wollte.
Das hat meine Mutter auch mal, aber... Das war auch krass. Wir waren auf der Domplatte tatsächlich, da waren wir ganz klein und da war ein Geschwisterkind von mir im Kinderwagen und meine Mutter war mit mir beschäftigt und in dem Moment hat ein Handtaschendieb, attenzione Pickpocket, hat ihr die Handtasche geklaut und meine Mutter hat halt den Typ gepackt, so hat ihn noch erwischt und ihn so gegen die Wand vom Kölner Dom gedrückt und er war so, sorry, sorry man, und ist so weggerannt und hatte sie ihre Tasche wieder. Das war ein Power-Move.
Wow.
Das muss auch in ihren Wikipedia.
Heldentat.
Das ist ja richtig schwierig.
Ja. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Der Tod von Vulcana war auch nochmal spektakulär. Sie wurde von einem Auto angefahren, 1939, war aber noch bei Bewusstsein, als sie für tot erklärt wurde. Also sie hat zwar sie hat schwere Verletzungen erlitten, aber...
War das nach dem Zirkusbrand?
Nee, das war ein bisschen später. Da gab es dann offensichtlich auch schon Autos, die so schnell waren, dass man eben...
Totgefahren
werden kann, potenziell.
Nein. Okay.
Aber sie hat das eben eigentlich überlebt, aber das vorhandene medizinische Personal hat gedacht, naja gut, nee, da geht nichts mehr. Aber sie war eben noch bei Bewusstsein. Sie hat sich dann aber von ihren schweren Hirnschäden einigermaßen erholt und dann am Ende länger gelebt als Atlas. Sie waren dann später verheiratet, aber sie ist dann noch mal älter geworden als er. Heftig. Das war so eine der ersten Frauen, die so in diesem Kontext von so Gewichtheben, Stärke demonstrieren, prominent geworden sind. In den 80er und 90ern hat dann so eine Professionalisierung und natürlich auch Kommerzialisierung angefangen. Es ist aber trotzdem immer noch relativ, ich sag mal, drollig, was da so abging. Auf YouTube gibt es noch ein paar von diesen Wettbewerben in voller Länge, auf so eine Stunde lang, wo dann so ein immer etwas spitzzüngiger Kommentator so kommentiert, was so gerade abgeht. Ich würde da euch gerne mal was Kleines anmachen.
Oh ja, gerne.
Also ich zeige euch jetzt eine Szene vom Strongman 1998. Es geht darum, Autos zu schubsen über eine Ziellinie und dann noch ins Ziel zu rennen.
Well, it's actually funny seeing him crawling on his hands and he's to the finish line. I hope I've got him there. I mean, otherwise...
Yeah, I think you've won like 0.3 of a second, I think you were.
Otherwise, I'll feel very bad. I mean, if you can't beat a man crawling for the line, that's bad.
Ja, der Holländer, der hier gewonnen hat, ist natürlich so ein bisschen gemein, aber er hat auf jeden Fall jetzt diesen Car-Rolling-Wettbewerb gewonnen.
Ich finde es so drollig, dass sich die Menschheit immer wieder neue kleine Wettbewerbe ausdenkt, wie man sich gegenseitig messen kann, während irgendwas besser ist. Und wenn man alles schon gemacht hat, dann denken sie sich so, ja... Der nächste Wettbewerb, der wird wohl irgendwie Autos umstoßen sein müssen.
Also wer der Stärkste ist und wer der Krasseste ist, das ist ja, glaube ich, so alt wie die Menschen selber. Und was mir eigentlich ganz gut gefällt an diesen Strongman- und Strongwoman-Wettbewerben, abgesehen davon, dass es immer so eine gewisse Komik hat, wenn die halt so absurd riesige Sachen schleppen. Ich find immer Sachen lustig, die größer sind als normale Sachen.
So, ja, das verstehe ich.
Bisschen so Dovi-Humor, aber that's how I am. Und ich mag auch irgendwie daran, also gerade auch in Bezug auf so Körperbild, dass es nicht darum geht, wer ist hier am leansten, wer hat die meiste Muskelmasse, wer hat den fettesten Bizeps, sondern wer kann halt den Stein hochheben.
Ja, es ist ein pragmatischer Ansatz so ein bisschen. Ne?
Genau.
Also wer das Auto halt umschubsen kann, am besten hat dann gewonnen.
Und ob du so oder so aussiehst, ist völlig wurscht. Hauptsache, du schaffst das halt. Und jetzt kommen wir nochmal zu meiner Kindheitsheldin Simone Sauter. Sie hat im World's Strongest Woman Contest 2002 zum Beispiel hier teilgenommen. Sie macht Squats mit einer Vorrichtung, auf der 3 LKW-Reifen liegen.
Mhm.
Ich kann das schwer beschreiben.
Okay,
ich zeig,
warum nicht?
Ich zeig euch das.
Ja, wir schauen einfach mal rein.
Das ist auf jeden Fall impressive.
Germany's strongest woman. The Target 5 by Shannon Hartnett. She's got an enormous amount of strapping on those knees. In any gymnasium you go into all over the world, if you see anybody doing squats, 9 times out of 10, they'll have some sort of strapping there, just for a little bit of extra support.
Also das ist so eine Metallvorrichtung und auf der liegen 3 Traktorreifen, richtig?
Wie so eine LKW-Rampe sieht das irgendwie aus.
Genau, und sie muss quasi dieses Rack hochheben und aber auch diese Dinger und es gibt dann so eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen. Boah. Um in Führung zu gehen.
Also man sieht es den Gesichtsausdrücken auf jeden Fall an, dass es extrem schwer sein muss.
Ich liebe das 80s Leistung. Hair von Simone Sauter.
Iconic, wirklich. Mhm. Bon Jovi wäre neidisch.
Ja. Und das ist jetzt die Mutter von dem
Mitschülerkind.
Das ist ja wirklich...
Ich finde vor allem interessant, mit was für einem Ehrgeiz man da rangehen muss, weil das ein Bereich ist, wo ich wirklich überhaupt keinen Ehrgeiz verspüre. Also es juckt mich überhaupt nicht, wie stark ich bin.
Ich glaube, sie hat 7 geschafft, aber das war, soweit ich das richtig verfolgt habe, in dem Wettbewerb schon sehr, sehr gut. Also sie hat sich quasi jetzt mit diesen 7 Wiederholungen nach vorne gesquattet, in Führung gesquattet.
Also sie ist dann nicht zur World's Strongest Woman noch geworden?
Nee, das glaube ich nun nicht. Aber sie hat ein paar stabile Weltrekorde aufgestellt im Steine hochheben.
Ist ja der
Speaking of Steine hochheben, dazu habe ich auch noch einen schönen Ausschnitt mitgebracht von der, wie gesagt, amtierenden, stärksten Frau Deutschlands, nämlich Sandra Bradley. Und die hat einen Weltrekordversuch gemacht. Und das, man sieht daran, das finde ich irgendwie auch nochmal ganz interessant, wie sich dieser Sport verändert hat, wie sich auch die Körper verändert haben, wie sich die Art des Kommentierens verändert hat in Bezug auf diese Sportart.
Mhm.
Natürlich sind das auch jetzt ihren eigenen YouTube-Channel, sie filmt das selber, sie übernimmt das alles selber, man kann sie da in ihrem Training verfolgen und sie hat bestimmt auch einen gut laufenden Instagram-Account und so weiter. Wir gucken uns das hier mal an. Weltrekord mit dem Atlasstein, da ist er wieder, unser Atlas. Das war, glaube ich, in Österreich, wie man den Kommentatoren anhört.
Auf geht's, Feuer ist ja an. Sandra Bradley mit ihrem Weltrekordversuch in der Steinkugel. 165
Kilo. Steinkugel.
Auf geht's. Die Zeit ist reif für den neuen
kommt die Kugel vom Boden hoch, aber es geht darum, sie, glaube ich, über Kniehöhe anzuheben. Es gibt eine bestimmte Zielhöhe, wie hoch du diese Kugel...
Sie hat es schon zweimal versucht, es ist wohl zu krass. Jetzt versucht es nochmal.
Also man hat, ich weiß gar nicht, wie viele Versuche, aber natürlich wird mit jedem Versuch deine Kraft auch tendenziell weniger. Also ich finde das Hintergrundgelaber interessanter als den Prozess selber.
Jetzt komm, mach hin.
Sehr fix, hast 1000 Mal schon gemacht, jetzt so.
Ich will jetzt nicht spoilern, aber sie schafft das nicht.
Oh nein.
I'm sorry.
Ich muss sagen, wenn ich derart stark wäre, würde ich das, glaube ich, nicht bei solchen Wettbewerben demonstrieren, weil sonst kriegt es ja jeder mit und dann wird man immer bei Umzügen gefragt, ob man nicht helfen kann, schleppen.
Aber ist doch dann gratis Training, oder nicht?
Ja, aber dann musst du immer woanders sein und ich glaube, dann wirst du echt belagert.
Also mir haben irgendwie so diese 80er, 90er Sachen da irgendwie besser gefallen, die waren so ein bisschen mehr funny. Das war auch weniger so auf Nationen bezogen und aber es fand ich auf jeden Fall mega spannend und lustig und eben auch total für mich so ein Braintwist, weil ich dachte, warte mal, die war ja, also ich hätte die ja wahrscheinlich früher, ich hätte die anrufen können. Ja. Wahrscheinlich war die Telefonnummer von
denen
auf
irgendeiner... War die niemand in der Schule beim Elternabend oder so?
Bestimmt war die da, aber ich hab's,
beste Elternteil, was man zum Elternabend schicken kann.
Ich habe das nicht gecheckt. Und jetzt denke ich mir so, naja, schade, aber irgendwie.
Du hast keinen Kontakt mehr.
Nee, gar nicht. Also, ich weiß, ich glaube, sie wohnt auch gar nicht mehr in Backnang. Das ist, die Era ist over, aber es war jetzt für mich irgendwie doch nochmal eine schöne Reise in die Vergangenheit, in meine Schulzeit und in die doch interessante Welt der sehr starken Frauen.
Ja, vielen Dank für diese Reise, dass du uns da mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Und Miguel, bei dir geht's sportlich weiter, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Erzählt man sich hier in der Stinkebox.
Ja, ja, dann gehen wir mal rein. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich ein bisschen an diesen sportlichen Vibes in deinen Tabs anschließen möchte, wenn ich denn schon mal die Chance habe, weil ich ja privat... Und beruflich eigentlich auch nicht, eben gar nichts mit Sport am Hut habe. Vielleicht erinnern sich noch ein paar HörerInnen an die Geschichte mit dem Zauberschloss aus meinem Basketballunterricht, wo ich mit den anderen aus der Klasse, die ebenfalls schlecht in Sport waren, mir kleine Tricks ausdenken musste, wie wir Spaß dran haben und dann den Basketballkorb als Zauberschloss betitelt haben, um so ein bisschen Glamour in die ganze Sache reinzubringen. Also das einzige Mal, wenn ich mich mit Sport beschäftige, dann ist es sowas wie, als du die Hymnen der Popstars vor den Spielen mitgebracht hast, sowas in der Art. Und trotzdem habe ich mich neulich mit einer sportlichen Leistung befasst und dachte, wenn ich das schon mal mache, dann muss ich das hier auch möglichst breit treten im Podcast, damit es auch alle mitbekommen. Und zwar geht es um einen Oscar-nominierten Film, der letzten Sonntag, wenn der Podcast erschienen ist, wir nehmen ja davor auf, letzten Sonntag vielleicht gewonnen hat oder nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht zu unserem Zeitpunkt.
Es sind Oscars
am Sonntag. Oder es waren jetzt Oscars. Also für alle, die hören.
Sandra Hüller. Sandra.
Wir wissen noch nicht, ob wer gewonnen hat oder nicht.
Hoffentlich, ja.
Aber es geht um einen Film, tatsächlich von einer Schauspielerin, die mit Sandra Hüller zusammen in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Und zwar geht es um den Film Nayad.
Wie schreibt man das?
Da schreibt man NYAD. Der Film ist letztes Jahr im November auf Netflix erschienen und erzählt die Geschichte der US-amerikanischen Langstreckenschwimmerin Diana Nayad und ihrer besten Freundin und Trainerin Bonnie Stoll, gespielt von Annette Bening und Jodie Foster. Habt ihr den gesehen?
Ich hab den nicht gesehen. Ich liebe Jodie Foster.
Ja, same.
Jodie Foster ist schon wirklich eine absolute Queen.
Finde ich auch. Aber sie spielt nicht die Hauptrolle, sondern die Freundin, oder was?
Genau, Jodie Foster ist die Nebenfigur, aber eigentlich so ein bisschen die heimliche Heldin dieses Films. Ich spoilere jetzt ein paar Story-Details, wenn das für euch okay ist. Für alle, die jetzt zuhören und den Film noch gucken wollen, können ja ein bisschen vorspulen. Es ist aber nach einer wahren Begebenheit, von daher könnte man eh wissen, was da passiert ist. Also Diana Nayad hatte nämlich ein großes Leben und großes Vor in ihrem Leben. Sie war eine Extremsportlerin und hatte den Traum, von Kuba nach Florida zu schwimmen, ohne Pause.
Und von Kuba nach Florida?
Florida.
Das ist eine Ecke.
Es ist eine Ecke, es sind genau 177 Kilometer, eine der gefährlichsten Meerespassagen der Welt. Dort leben giftige Quallen, dort leben Haie, also es ist quasi ein Todesstunt, den sie versucht hat zu vollbringen. Das erste Mal hat sie das versucht mit 28, musste damals aber abbrechen wegen Schulterschmerzen und eines Asthmaanfalls. Und bei dem ersten Versuch hatte sie tatsächlich sogar noch so einen Haikäfig um sich, der Haie abhalten sollte.
Der der so mitschwimmt mit ihr.
Der so mitschwimmt. Und da gab es dann
was
tatsächlich.
Für ein Stress. Ey, manche Leute tun sich wirklich so einen Stress
die
an.
Die können nicht chillen.
In dem scheiß Haikäfig, dann kommt da noch eine giftige Qualle und irgendwie Schulter ausgekugelt.
Ja, total. Was aber dazu geführt hat, dass kritische Stimmen gesagt haben, dass es ja dann quasi so ein bisschen Betrug sei, wenn sie diesen Haikäfig dabei.
Das ist nicht gefährlich genug.
Es ist nicht gefährlich genug.
Wenn du nicht stirbst, war nicht echt.
Dann war es nicht echt, genau. Also diesen Versuch musste sie abbrechen und sich dann auch noch mit kritischen Stimmen abgeben und hat dann tatsächlich entschieden, und damit fängt der Film auch an, so ungefähr um ihren 60. Geburtstag herum, dass sie das Wagnis nochmal antreten wird, obwohl mittlerweile Jahrzehnte vergangen sind und man es eigentlich mit Anfang 60 nicht nochmal wagen sollte, durch so eine gefährliche Meerespassage zu schwimmen.
Andererseits Einstiegsalter Aquagymnastik.
Ja, aber von Kuba nach Florida Aquagymnastik.
mit einer
Poolnudel, ja genau.
Man fragt sich ja voll oft, warum machen das Leute? Warum suchen sie bewusst die Gefahr? Und ich habe mal diese Doku gesehen über Alex Honnold, diesen Extremkletterer, der ja auch zum Beispiel ungesichert eine riesige Felswand, die extrem schwer ist, alleine so Free Solo heißt der Film, glaube ich, da hochgekraxelt ist. Und es war, also er hätte quasi zu jeder Sekunde sterben können. Es gab dann so eine Szene in dem Film, oder ich habe noch eine Doku außen rum geschaut, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall haben dann WissenschaftlerInnen auch geforscht, warum suchen Leute quasi die Lebensgefahr.
Ja, warum? Das frage ich mich bei diesen Themen auch immer.
Und es hat sich dann rausgestellt, die haben dann so MRTs gemacht und so die Gehirnströme gemessen und irgendwann hat sich rausgestellt, die haben eine sehr viel, ich weiß es gar nicht mehr, ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber irgendwie ist deren Erregungsschwelle von, oh, das ist jetzt hier gerade gefährlich, so viel weit höher als bei normalen Menschen, dass sich für die gefährliche Dinge nicht so krass anfühlen. Die haben schon auch, also die sind da auch angespannt und die sind jetzt nicht mit Ruhepuls. Das ist schon wirklich einfach ein messbarer Unterschied in den Gehirnströmen im Vergleich zu einer Person, die das nicht macht.
Aber man muss doch trotzdem wissen, dass das einfach lebensgefährlich ist, solche Stunts zu machen. Und da denke ich mir immer, bleib doch einfach mit dem Arsch zu Hause, guck Succession, genieß dein Leben. Warum musst du jetzt von Kuba nach Florida schwimmen, ohne Haikäfig?
Also ich glaube manchmal, wenn man dann so einmal da drin ist und dann ist das ja vielleicht auch so ein bisschen der sogenannte Nervenkitzel. Ich kann damit auch gar nichts anfangen, ich bin überhaupt nicht so. Aber wenn man eh schon da so eine Aufregungshornhaut hat, dann denkt man sich, naja gut, dann ist das halt der Preis.
Boah, ich glaube, ich bin komplett am anderen Ende.
Ja, ich auch. Also
von
ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich gehe, also wenn ich eine Qualle im Meer sehe, gehe ich da den ganzen Tag nicht rein.
Ich hab,
also der lebensfeindlichste Ort, den ich hier betreten habe, ist auch die ARD-Audiothek, muss ich sagen. Da sind wir schon mal komplett durchgeschwommen. Naja, jedenfalls wollte Diane eben auch das jetzt nochmal wagen und natürlich haben ihr alle davon abgeraten. Ich kürze jetzt mal die Story so ein bisschen ab und raff die zusammen. Sie hat es dann am Ende tatsächlich geschafft im Jahr 2013, aber eben nach 5 Versuchen. Sie hat 5-mal von Anfang an nochmal probiert, von Kuba loszuschwimmen und bis nach Florida zu gelangen. Als sie schon über 60 war. Also sie musste quasi 4-mal abbrechen, um das dann beim letzten 5. Mal tatsächlich hinzubekommen und hat da wirklich mit allem Pipapo, das ist natürlich eine riesige Teamleistung, das ist auch so ein bisschen die Message des Films, das kannst du natürlich nicht alleine machen, sondern da schipperte dann ein Boot quasi nebenbei mit, hat das Ganze mehr oder weniger gut dokumentiert. Da war dann eben die Trainerin, diese Bonnie, mit drauf, gespielt von Jodie Foster und hat dann eben diese unterschiedlichen Versuche, da wird es da eben dramaturgisch erzählt, mit welcher Willenskraft man da wirklich rangehen muss, um das 5-mal zu probieren und dann am Ende zu schaffen. Sie musste wirklich wegen der unterschiedlichsten Schwierigkeiten abbrechen. Also sie hat Quallenstiche ins Gesicht bekommen. Es gab ein Riesenunwetter. Es ist einfach unglaublich, was diese Person da geleistet hat. Und natürlich ist es jetzt in dem Film dann ein bisschen so, dass die Geschichte dann auch so ein bisschen auf dieser Freundschaft beruht zwischen Bonnie und Diane. Also sie schafft es dann am Ende natürlich nur, weil sie zusammenarbeiten. Hm. Und es ist alles sehr US-amerikanisch Hollywood-mäßig aufbereitet. Was mir aber ganz gut gefallen hat, ist, dass Diane nicht nur sympathisch dargestellt wurde, sondern es schon deutlich wurde, dass man, um so eine Leistung irgendwie zu machen, auch die Leute so ein bisschen rein manipulieren muss, das komplette Leben aufzugeben für die Leistung von der einen Person, also dass sie schon eine narzisstische Veranlagung hat und auch hier und da echt über die Grenzen der Leute aus ihrem Team sich hinweggesetzt hat, trotzdem dann natürlich nur mit der Hilfe von allen das hinbekommen hat, gegen alle Regeln der Natur hinweg. So. Und natürlich habe ich, als ich den Film dann gesehen habe und wenn dann da immer steht, ist eine wahre Begebenheit, dann öffnet man natürlich seine Tabs und guckt da ein bisschen weiter nach, was es denn damit auf sich hat. Das habe ich dann getan und habe mich so ein bisschen eingelesen in das Leben von Diana Nyad und habe Interviews geguckt mit ihr und so weiter. Wie dieses hier zum Beispiel bei Ellen DeGeneres, wo sie nochmal so ein paar Insights zu ihrem Stunt gegeben hat und die Frage beantwortet, die ich mich auch die ganze Zeit beim Filmgucken gefragt habe, wenn man da jetzt so über mehrere Stunden und Tage alleine im Wasser ist, worüber denkt man danach? Und das hat sie hier beantwortet.
You know, Ellen, it's a real extreme state of sensory deprivation. Unlike mountain climbing or cycling or running, where you can at least have nature, mm-hmm. or you can chat with a friend, you are alone with your own thoughts. Mm-hmm. And so, bathing cap, goggles, you're turning your head 50 times a minute. You're in a woo, you know. So I read a lot of Stephen Hawking, those things, the cosmos, the meaning of the universe. I sing a lot of songs. I have a huge playlist of 85 songs. I count numbers, just anything to keep yourself sane. And then after a while, you're not sane and you're way off in hallucination land.
Also sie erzählt, dass sie sich dann eben irgendwie mit Zählen im Anführungsstrichen über Wasser hält oder Songs singt.
Quite literally.
Genau. Wenn man das halt aber so viele Stunden und Tage übermacht, dass sie dann auch tatsächlich angefangen hat zu halluzinieren. Und das sieht man auch in dem Film, wie sie dann unter Wasser so die gelbe Backsteinstraße aus dem Zauberer von Oz plötzlich ihr erscheint und sie dachte, ah, okay, da unten sind die sieben Zwerge. Die haben eigentlich gar nichts mit dem Zauberer von Oz zu tun, aber die sind jetzt irgendwie in diesem magischen Land da unter Wasser. Und das hat sie dann auch den Leuten auf dem Boot erzählt, was sie sieht. Und die haben gesagt, ja, schwimm einfach darauf zu. Also sie haben sie quasi in dieser Halluzination noch bestärkt, damit sie diese Leistung schafft. Also es ist so eine komische Geschichte.
Wie
irgendwie.
Lange hat das gedauert und hat sie dann dazwischen durch Pause gemacht und geschlafen oder ist sie durchgeschwommen?
Sie ist durchgeschwommen.
Boah. Aber wie lange insgesamt?
Sie ist 48 Stunden geschwommen.
Krass.
Hat dann eben diese Halluzination durchlaufen, hat Quallenstiche bekommen und das wird halt in dem Film auch alles so gezeigt, wie sie dann irgendwie nach dem ersten Quallenstichabbruch dann extra so eine Maske bekommen hat, die sie auf- und abgezogen hat zwischendrin, wenn man in diese gefährlichen Gefilde geschwommen ist und so. Also es ist alles eine extrem inspirierende Geschichte, auch schön aufbereitet in dem Film, aber was mir jetzt aufgefallen ist, als ich dann so ein bisschen weitergelesen habe, ist, dass es schon auch die Runde macht, dass Diana Nyad in Interviews nicht immer so ganz 100% die Wahrheit sagt über ihre sportlichen Errungenschaften. Aha. Das ist so ein bisschen wie
der Atlas.
Ja, wie der William Hadley Roberts aus der Gewichteheber aus deiner Geschichte. Das Ganze wird in dem Film auch kurz thematisiert in so einer kleinen Szene, in dem Diana Nyad ein Interview gibt und ihre Freundin Bonnie so vorbeiläuft und sagt, glaubt nicht alles, was sie sagen soll. Also sie haben das irgendwie tatsächlich in dem Film sogar noch irgendwie mal so platzieren müssen und aufgegriffen. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine ganze Webseite gibt, die heißt nyadfactcheck.com, wo alle ihre Aussagen, die sie über sich getroffen hat, die nicht stimmen, widerlegt werden. So ist es zum Beispiel so.
Nyadfactcheck.com zu haben ist so ein bisschen wie ein großen Abschnitt Kritik im Wikipedia.
Ja, total.
Wikipedia-Artikel.
Ja. Also da wird dann zum Beispiel erzählt, dass sie mal behauptet hätte, sie sei die erste Person gewesen, die um Manhattan rumgeschwommen ist und tatsächlich war sie die siebte Person. Mhm. Also das ist irgendwie weird, wenn man bedenkt, vor allem, dass sie auch journalistisch tätig war am Ende ihrer Karriere und auch so Sportjournalismus betrieben hat, dann nimmt sie es mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau. So wird in dem Film zum Beispiel auch die 7,5-stündige Durchquerung des Englischen Kanals thematisiert, die wohl so nie stattgefunden hat. Und das macht jetzt natürlich so ein bisschen den Spaß an dem Film kaputt und bekommt alles so einen kleinen Beigeschmack, weil auch diese große Leistung von dem Durchqueren des Meeres von Kuba bis nach Florida nicht gut genug dokumentiert wurde, dass jetzt das Guinness-Buch der Rekorde die Leistung anerkennen wollte. Also die hatten da schon so ein bisschen gespaltene Meinung zu und haben so gesagt, ja, so richtig 100% beweisen könnte es ja nicht, dass sie zwischendurch nicht vielleicht Hilfe gehabt hätte, vielleicht doch Pause gemacht hat auf dem Schiff, jemand anderes geschwommen ist, sie vielleicht gezogen wurde. Also sowohl das Guinness-Buch der Rekorde als auch die World Open Water Swimming Association hat diese Leistung nicht offiziell anerkannt.
Okay.
Und auch die Hai-Attacke, die im Film gezeigt wird, die hat wohl so auch gar nicht stattgefunden oder ist so nicht
und
passiert.
Und dann kamen noch 30 Haie und 50 Trillionen Quallen. Und genau. Dann war Jodie Foster noch auf dem Boot.
Genau, Jodie Foster war in echt auch nicht auf dem Boot. Ja, also es ist so ein bisschen, hier und da wird da wohl so ein bisschen mal mit der Wahrheit gespielt und gemogelt. Und wenn man sich so ihre Interviews anguckt und so, merkt man das auch ein bisschen, dass sie sich extrem gut verkaufen kann, dass sie die Aufmerksamkeit extrem genießt.
Aber das heißt, diese Leistung, die sie das wirklich geschafft hat, mit über 60, das beim fünften Versuch, was in dem Film vorkommt, das ist wahrscheinlich gar nicht so.
Weiß man nicht. Also es ist halt nicht dokumentiert. Es ist nicht bewiesen. Mhm. Es deutet natürlich darauf hin, dadurch, dass sie an anderen Stellen hier und da mal es mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen hat, da hier und da mal was, hier ein Fakt untergemogelt hat, dass es da eventuell auch der Fall sein könnte. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass sie unglaublich viele TED-Talks gegeben hat, die in Talkshows eingeladen war und wird immer super inspirierend inszeniert und wirklich, das ist die bestmögliche Art von kitschigem US-Fernsehen, die man da sehen kann. Sie hat zum Beispiel auch ein eigenes Oprah-Special gehabt, wo Oprah Winfrey einfach nur die ganze Zeit begeistert war von ihr. Allein das Intro, können wir noch mal reingucken, wie diese Inszenierung da ist.
We're going behind those headlines to get to the heart of Diana's story.
Oh, good, good, good.
Her superhuman feat was about way more than the swimming.
Am I living the life that I can admire?
It was all about elevating her life's purpose.
And it wasn't so much what did I want to do?
Wow, also jeden Inspiration-Satz, den sie sagt, wow, oh my God, Oprah kann es nicht fassen, wen sie da vor sich sitzen hat.
Oprah's shaking.
Ehrlich gesagt, ich schaue mir da ein bisschen was ab für die Promophase.
Ja.
Für die Buch-Promophase.
Das ist auch schon, wenn du immer so anmoderiert wirst bei der Lesung.
Es geht nicht darum, was du machst. Es geht darum, wer du sein willst.
Welches Leben möchtest du denn leben?
Lebe ich das Leben, das ich selbst bewundern würde?
Genau. Das macht sie erstaunlich gut. Und natürlich hat der Film jetzt trotzdem sehr viel Erfolg. Es ist auch ein guter Film. Man guckt sich das auch an. Und es stimmt ja auch in Teilen. Das ist ja das Komische. Also man kann es jetzt nicht so 100% sagen, ja, okay, es ist alles Quatsch. Man kann es aber auch nicht sagen, okay, es stimmt alles zu 100%. Man muss da irgendwie so ein ambivalentes Gefühl zu entwickeln. Und es ist aber natürlich trotzdem alles so ein bisschen dolle. Wenn du diese Leistung erbracht hast, finde ich das auch fair auf eine Art, sich so ein bisschen in Talkshows dafür abfeiern zu lassen.
Ja, klar.
Aber trotzdem ist es ja auch in dem Film thematisiert, dass sie irgendwie süchtig nach dieser Art Anerkennung ist. Und nachdem sie das erreicht hat, hat sie auch nicht aufgehört, sondern hat irgendwie gemerkt, okay, die mediale Aufmerksamkeit flacht auch irgendwann ab. Dann hat sie 2016 noch gesagt, okay, sie möchte jetzt einmal quer die USA durchkreuzen zu Fuß, um auf Übergewichtigkeit aufmerksam zu machen. Also es ist irgendwie so ein bisschen hier und da hat es ein Geschmäckle.
Extrem glaubhaft von einer schlanken
bisschen
Person.
Bisschen weird, ja, genau. Also ich wollte wirklich von der Pazifikküste im Westen zur Atlantikküste im Osten einmal zu Fuß laufen und da auch viele Leute mitnehmen in unterschiedlichen, quasi in unterschiedlich gut trainierten Fassungen.
Damit die abnehmen oder
ach,
was?
Ja, ich weiß es nicht. 100% habe ich das nicht durchblickt. Also sie wollte nochmal ein Statement setzen.
Gegen dicke Menschen.
Ja. Von der Hochleistungssportlerin.
Ja,
cool, danke.
Diana Knight. Genau.
Also es ist Diana Knight, eine Person mit vielen Facetten. Eine kleine Sache, über die ich noch gestolpert bin, die jetzt quasi weniger mit der Person Knight zu tun hat, sondern mehr mit Jodie Foster. Das wusste ich bisher gar nicht. Ich habe mich da noch ein bisschen mit in Jodie Fosters Wikipedia-Artikel rumgetrieben, dass sie mal einen extrem krassen Stalker hatte, der so obsessed mit ihr war, dass er einen Anschlag auf Ronald Reagan getätigt hat, um sie zu beeindrucken. Nochmal so als kleinen Fun Fact. Also
als kleines Betthupferl
aus diesem Tab. Als kleines Betthupferl noch aus diesem Tab ist mir noch so untergekommen.
Also in Jodie Fosters Namen sollte Ronald Reagan erschossen werden.
Ja, ohne dass sie das je irgendwie gewünscht hat. Und erst 2022 wieder rausgekommen und ist jetzt auf freiem Fuß und hat Jodie Foster dann natürlich extrem Angst bekommen. Oh Gott, der ist jetzt wieder draußen. Ja, scheiße. Ich hoffe, Jodie Foster kommt da heile raus aus der Nummer. So wie wir heile aus unseren Tabs rauskommen. Das war mein kleiner Wrap-up, meine kleine Zusammenfassung rund um den Film Knight und was ich dahinter noch so ein bisschen mir zusammen recherchiert habe.
Ja, vielen lieben Dank dir dafür.
Ach du, gerne, kein Problem. Dafür bin ich ja hier, ne?
Ja, dafür bist du hier und dafür war ja die Ilona heute auch mal hier dabei bei uns im Podcast.
Schön, dass ich auch mal was sagen durfte.
Ja, ja, schön.
Ja, es war ganz schön. Wir verabschieden uns jetzt. Natürlich kauft und lest alle Ilonas Buch. Das heißt, klarkommen. Du gehst jetzt auch auf Lesetour.
Das stimmt. Ab 2. April, wenn man gerade den letzten Eierlikörrausch von Ostern ausgeschlafen hat, in verschiedenen Städten, die ich jetzt nicht aus auswendig weiß.
Die findet ihr im Internet.
Die sind drin. Auf meiner Instagram-Seite oben angepinnt. Da kann man das gucken und da kann man direkt auch die Tickets kaufen.
Wie heißt du denn auf Instagram, wenn wir schon dabei
ich
sind?
Ich heiße, wie ich heiße tatsächlich. Ilona Hartmann.
Okay.
Ilona Hartmann heißt Ilona Hartmann auf Instagram. Du heißt @MiguelRSA und ich heiße @CaroVorbs. Da könnt ihr uns gerne Nachrichten schicken und Rabbit Holes und offene Tabs, die ihr so rumliegen habt. Die besprechen wir auch regelmäßig. Ansonsten könnt ihr uns auch ganz oldschool eine Mail schicken. Da hat Miguel Robitzky immer die Adresse am Start.
Ja, Sekunde, ich hole meinen Zettel. Es heißt toomanytabs@ndr.de.
DE für Deutschland.
DE für Deutschland.
Super. Dann würde ich sagen, wir machen heute, klappen jetzt die Laptops zu und gehen mal draußen noch ein bisschen Sonne tanken. Und hören
aber
uns
aufpassen,
alle.
Die Märzkrott beißt. Meine Uroma hat immer gesagt, die Märzkrott beißt.
Ja.
Und ich wusste ganz lange nicht, was die Märzkrott ist. Ich habe mir da immer so ein Kind vorgestellt, was einen beißt, weil Krott, ich kannte das Wort nicht, aber es heißt wohl, dass man aufpassen muss bei der Sonne im März, weil die ist kälter, als man denkt. Also man hat das Gefühl, heute vielleicht schon mal ohne Jäckchen, aber dann geht man raus, spielt an der frischen Luft, schwitzt und holt sich dann trotzdem den Tod.
Oh, okay.
Deswegen immer dran denken, die Märzkrott beißt.
Märzkrott beißt.
Wir nehmen, wir nehmen hier die Meeresfrüchte mit nach draußen und dann.
Oh ja, die haben wir ja auch noch.
Schön gemütlich. Schön aufpassen.
Dann machen wir uns jetzt schön. Okay, dann bis nächste Woche.
Cross-Promo noch.
Cross-Promo. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo.
Ah.
Oh.
Oh, ah.
Wir stellen euch diese Woche den Instagram-Account A und O vor.
Ah, oh.
Von ARD Wissen.
Aha,
für so gut wie alles im Leben gibt es eine wissenschaftliche Erklärung und genau darum geht es auch auf dem Account.
Oh, wollen wir da mal reinhören?
Hören wir doch mal rein.
Ah.
Oh.
Wir haben uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, warum wir manchmal das Bedürfnis haben, Leute, die wir sehr, sehr gerne mögen, zu beißen. Cute Aggression.
Wie die Märzkrott.
Und das erfüllt einen Zweck. Wenn wir in einem Moment super stark Liebe für jemanden empfinden, dann sucht unser Gehirn damit quasi einen Weg, diese Emotionen rauszulassen, zu kanalisieren. Und dann haben wir manchmal den Drang zu beißen.
Ah, oh.
Aha, wieder was gelernt.
Ja.
Folgt doch einfach mal alle rein. A und O auf Instagram von ARD Wissen. Der Link ist in den Shownotes.
Welche Buchstaben waren es nochmal?
Aber mit H jeweils. Also A-H und O-H.
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 Cross-Promo Ende.
Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too